Herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Podcast, der fürs Schwimmen Wissen schafft.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es grüßt wieder die Big Pool Theory Crew. Heute bin ich am Mikrofon, Ilka Staub mein Name, und ich habe einen Gast. Neben mir sitzt ganz real und in live Christian Landfried. Hallo Christian.
Hallo Ilka.
Mensch Christian, kannst du kurz unseren HörerInnen erzählen, woher wir uns eigentlich kennen?
Oh, das ist jetzt schon einige Jahre her.
10, oder?
Mehr.
Oh. Fast 11.
12, müssen es nicht 12 sein, irgendwann im Sommer vor 12
okay,
Jahren.
Okay, das diskutieren wir später aus.
Ja, ja, wir haben uns kennengelernt, wir wurden zusammengebracht durch Andreas Bieder zur Gründung dieses tollen Vereins Kopfsprung Köln in Köln und haben uns in einem Garten kennengelernt, waren erstmal skeptisch und heute können wir nicht mehr ohne.
Das ist, das ist wahr, genau, aber um unseren Werdegang soll es natürlich weniger heute gehen. Wir wollen heute uns besprechen zum Thema Stroke Index. Du hast ja kürzlich im Rahmen deiner A-Lizenzarbeit dich damit auch nochmal wissenschaftlich auseinandergesetzt. Und ja, vielleicht kannst du uns vorab einmal ganz kurz erklären, für all diejenigen, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich so ganz genau ist. Ja, was ist dieser Stroke Index?
Der Stroke Index ist letztendlich ein Wert, der Schwimmeffizienz beschreiben soll. Und ganz einfach ausgedrückt ist das Produkt aus Zugweg, also Zugdistanz und Geschwindigkeit. Und dabei kommt einfach hinten ein Wert raus und der beschreibt die Schwimmeffizienz.
Okay, ganz praktisch. Wie machst du das da am Beckenrand?
Ah, okay. Ich teste den mit Hilfe des Stroke Efficiency Tests von Bill Sweetenham im Championship Swimming ist er beschrieben, wo der Sportler letztendlich einfach nur seine Geschwindigkeit über 50 Meter Time Trials steigert, dabei die Züge gezählt werden und somit alle Parameter da sind, um den Stroke Index über die verschiedenen Geschwindigkeiten berechnen zu können.
Ah, ja. Okay. Das heißt, so bestimmt man das dann und genau, und wie kommt es dann zum Einsatz im Training? Wie muss man sich das vorstellen?
Ah, okay. Der Stroke Index ist ein Wert, der irgendwo zwischen 1 und 5 landet am Ende. Und über den Geschwindigkeitsverlauf sollte der Stroke Index immer steigen. Also der Wert des Stroke Index steigt auch mit steigender Geschwindigkeit im besten Fall. Und ab einer bestimmten Geschwindigkeit, das ist die übliche Beobachtung, fällt der Stroke Index dann wieder. Also dann, was es letztendlich bedeutet, ist, die Frequenz ist so hoch und die Zuglänge ist so gesunken, dass einfach der Stroke-Index nicht mehr weiter ansteigen kann. Also das Produkt nicht mehr ausreicht, um den Wert zu steigern. Und da setze ich dann letztendlich an dem Punkt, wo der Stroke-Index fällt, also offensichtlich die Schwimmeffizienz nachlässt. Das ist dann die Geschwindigkeit im Training, an der man versucht, mit höherer Zugeffizienz weiter zu trainieren.
Okay, aber in die Details wollen wir natürlich nachher auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht noch mal vorweg, wann ist dir das erste Mal begegnet? Wie bist du da drauf gekommen? Was hat dich so gereizt daran?
Tatsächlich bin ich über die Seite eines Schwimmartikelherstellers auf den Stroke Index selber gekommen.
Die werden keine Namen genannt.
Genau, das versuche ich zu vermeiden. In erster Linie bin ich auf den Stroke Index im Studium gestoßen. Im Studium hat er aber nie so die Bedeutung gehabt. Dann habe ich mich auf der Internetseite dieses Schwimmsportartikelherstellers umgeschaut und die bieten Rennanalysen von Top-Events. Also da sind zum Beispiel die meisten Finals der 2016 Olympischen Spiele sehr detailreich in Daten ausgewertet. Und da ist zu den Rennen halt auch der Stroke Index angegeben gewesen. Und dann hat mich der Stroke Index und dessen Unterschiede zwischen den einzelnen Sportlern erstmal interessiert. Habe auf dieser Seite dann auch eigentlich einen ganz guten One-Pager gefunden, der den Stroke Index ganz einfach erklärt. Und das war so der Startschuss für mich, weiter im Stroke Index zu graben.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass es da bei diesen Rennanalysen ganz unterschiedliche oder ganz, ganz individuelle Unterschiede gibt. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
Es ist super vielschichtig. letztendlich sind solche...
Wir graben uns so vor.
Ja, solche Finalergebnisse sind ja sehr, sehr eng, also vor allem über die kürzeren Strecken. Nichtsdestotrotz variieren die Stroke-Indexe von Bahn zu Bahn, also von 50 Meter zu 50 Meter und auch von Sportler zu Sportler schon extrem teilweise.
Hängt das auch mit den Strecken zusammen oder ist das eher so eine individuellere Sache?
Es hängt tatsächlich mit den Strecken zusammen. Also über verschiedene Streckendistanzen kann man verschiedene Durchschnittswerte von Stroke Index beobachten. Also der eine Sportler, der 1500...
Nimm ruhig mal Beispiele.
Ja, der 1500 Meter Sportler wird mit einem höheren Stroke Index sich durchs Wasser bewegen, also mit einer höheren Zugeffizienz durchs Wasser bewegen
als so
der 50 Meter Schwimmer. Die Werte sind, da würde ich mich quasi auf Werte beziehen, die ich auch in meiner Arbeit genommen habe als Vergleichswerte. Hier sind für Männer ein Wert, ich hatte ja eben gesagt, ne, der Wert landet irgendwo zwischen 1 und 5. 5 ist so das bis jetzt noch nie gesehene Maximum.
Das ist der Kolibri quasi.
Genau. Jetzt steht es ein bisschen im Konflikt zu dem, was ich eben gesagt habe. Hier wird der Stroke-Index für die 50 Freistil der Männer auf 4,1 gesetzt und der Frauen bei 50 Meter Freistil auf 3,2. Das sind jetzt auch Daten aus 2002, also schon was ältere Daten. Nichtsdestotrotz wird es sich in etwa da auch heute noch befinden.
Okay, das heißt, der Stroke-Index ist bei den kürzesten Strecken am höchsten.
Ja, weil hier der, also am Ende möchte der Stroke-Index ja eigentlich die Schwimmeffizienz auswerfen.
Ja.
Hier bei den 50-Meter-Strecken ist ja die...
Muss man nicht so effizient sein.
Genau, muss nicht so effizient sein. Deswegen spielt hier die Geschwindigkeit so massiv in das Produkt mit rein.
Ja, klar. Ja, klar. Okay. Okay. Ist das denn so, dass die, also das klingt jetzt natürlich, auch wenn du das sehr einfach erklärt hast, ja schon nach höherer Mathematik am Beckenrand, ist gar nicht so, ne?
Nein.
Kann man das so schnell ausrechnen, kriegen das die Sportler und Sportlerinnen auch so flotti hin?
Also die Sportler rechnen es selber nicht aus.
Ah, okay.
Den Stroke-Index selber zu berechnen, ist dann schon so ein bisschen das Trainerinteresse, zu sehen, wo landet man da. Und vielleicht auch, um einen einfachen Vergleichswert zu haben. Letztendlich ist es ja eine Rückmeldung auch an den Sportler, wenn man mit dem Stroke-Index arbeiten möchte, die relativ einfach ist. Also eine Frequenz rückzumelden ist das eine Zeit rückzumelden ist das andere. Und der Stroke-Index vereint einiges. Und wenn der Wert sich 5 annähert, weiß man relativ schnell, es ist ein guter Wert. Wenn ich jetzt noch nicht so erfahren in Frequenzen bin, dann dauert es ja erstmal auch für die verschiedenen Schwimmdisziplinen und Strecken und Distanzen, welche Frequenzbereiche gut oder anstrebsam sind. Ja.
Ja, genau, vor allem, weil die sich ja dann auch von Strecke zu Strecke auch nochmal deutlich unterscheiden.
Ja.
Ne? Man immer sagen muss, boah, du warst schon schnell, aber puh, deine Frequenz und solche Sachen.
Ja,
ja, spannend. Aber vielleicht nochmal, was dem Ganzen ja sehr zugrunde liegt, ist ja diese Effizienz des Zuges. Das gibt ja schon auch so ein bisschen noch einen Hinweis darauf, wie gut diese Grundfertigkeit antreiben da schon erschlossen wurde. Oder hast du da so, in welchem Alter kann man damit überhaupt anfangen? Sag mal was dazu. Weißt, worauf ich hinaus will, du kennst mich schon so lange.
Ja, ganz am Ende meiner Arbeit gehe ich auch ganz kurz drauf ein. Das bildet so ein bisschen die Aussicht, dass es diesen Wert der Antriebseffizienz auch noch gibt.
Mhm.
Da werden dann anthropometrische Daten mit reinbezogen.
Erzähl.
Ja. Da wird die Sitzhöhe mit einbezogen.
Ja.
Und somit kann man dann ein bisschen ins Verhältnis der Körperlänge auch die Antriebseffizienz berechnen.
Okay, das heißt, das müssen wir mal ganz kurz, das würde eben bedeuten, dass jemand, der schon Sitzhöhe, wenn man eine hohe Sitzhöhe erreicht hat, ist man ja schon relativ weit entwickelt und dann kann man natürlich auch andere Antriebseffizienzen erwarten von der Schwimmer, dem Schwimmer, der Schwimmerin, als jemand, der vielleicht noch eher etwas, noch vor dem Peak der Entwicklung steht.
Absolut. Der Stroke-Index wird halt bei einem Nachwuchssportler niemals so hoch sein können wie bei einem voll ausentwickelten Sportler.
Das ist eigentlich auch ganz gut, dann haben die noch was zum Hinentwickeln.
Genau, das ist auch so ein bisschen in der Diskussion, wenn man über Antriebseffizienz und Stroke-Index spricht. Was spricht für das eine zu welchem Zeitpunkt und was spricht für das andere zum anderen Zeitpunkt? Bei der Antriebseffizienz kann man halt einen Quervergleich machen, also einen Vergleich unter verschiedenen Altersklassen und Entwicklungsstufen, weil es halt diese Sitzhöhe mit einbezieht. Beim Stroke-Index ist halt ein absoluter Wert am Ende.
Mhm.
Die Geschwindigkeit spielt ja enorm mit rein. Mhm. Und wer hohe Geschwindigkeiten erzielt, kann dann auch letztendlich ein Produkt
mit höherem Stroke Index haben. Wenn man eben noch nicht so lange Arme und Beine hat, dann ist das natürlich nochmal so eine Sache. Beziehungsweise es gibt ja in der Entwicklung auch diese Momente, wo die Arme und Beine schon sehr lang sind, aber noch nicht so richtig gut benutzt werden können. Ja, ne?
Richtig.
Ja. Okay, das heißt, dass, kann man sagen, dass wenn man sich als Trainer oder Trainerin entscheidet, mit diesem Stroke Index zu arbeiten, das ist... braucht das so ein bisschen eine Vorbereitung technisch für den Sportler oder die Sportlerin? Oder kann man sagen, dass das so, ja, ich sag mal so, dass man so seinen Joker sozusagen auf Technikausbildung setzt und weniger vielleicht auf High-Volume-Training oder so?
Bin immer noch auf der Suche nach der Kombination. Ja. So ein bisschen Rückschlüsse darauf gibt es auch, vielleicht später. Aber am Ende, ob der Stroke-Index selber ist, glaube ich, eher was für den Trainer und für dessen Auswertung. Letztendlich für die Sportler.
Auch übrigens die Trainerin, ne?
So. Danke.
Herr Landfried meint immer alle.
Genau. Grundsätzlich von Anfang an. Wo war ich stehen geblieben?
Entschuldigung. Das ist der Wert für den Trainer oder
Der Stroke-Index ist so der Wert für den Trainer. Letztendlich der Sportler muss auf diesen Test, also wenn ich jetzt vom Stroke-Efficiency-Test ausgehe, da muss halt dieser Testablauf verhältnismäßig gut vorher besprochen werden, damit man nicht so viele Wiederholungen braucht, um auf Daten zu kommen, die einem dann auch weiterhelfen.
Na gut, da muss man ja nicht nur besprechen, sondern man muss ja wahrscheinlich auch in der Lage sein, überhaupt 50er auf verschiedenen Tempi gesteigert zu schwimmen. Allein das ist ja schon etwas, wenn ich mir da unsere NachwuchsathletInnen im Verein angucke, was da vielleicht auch noch durch jeder kann. Ne?
Ja, exakt.
Ja, okay. Das heißt, da überhaupt damit zu starten oder einen solchen Test mal zu machen, um das mal auszuprobieren, lohnt sich eben erst, wenn da, wenn sowas schon, ja?
Absolut. Es gibt aber auch heranführende Möglichkeiten.
Ne? Also erzähl doch mal.
Zugeffizienz im Nachwuchs zu spielen ist nicht so schwer. Das einfachste Beispiel ist dieses Wolf, wobei ich den Begriff ganz schrecklich finde.
Das findet man auch immer bei den Triathlon-Apps, ne?
Swolf. Ja, richtig,
Swolf. Berechnen Sie Ihre Swolf.
Genau, ist die Kombination, Wortkombination aus Swimming und Golf.
Was?
Ja, Swolf steht für Swimming und Golf.
Das wusste ich gar nicht.
Weil man möchte sein Handicap möglichst klein bekommen.
Ach so. Das war mir gar nicht klar.
Das war dir nicht klar?
Nee, okay, das war mir gar nicht klar.
Cool. Man versucht halt, wenn man jetzt eine 50-Meter-Bahn hat, 50 Meter in Zeit X zu schwimmen und zählt seine Züge, Zahl Y, und die beiden rechnet man als Summe zusammen und versucht den möglichst kleinsten Wert zu bekommen. Also,
ich erinnere mich, das findet man bei McLischko auch.
Als Lower Faster Swims.
Genau, ja. Lower Faster Swims und auch bei Sweetnam, glaube ich, auch.
Genau.
Ne? Das ist so die Nachwuchsvariante quasi, ja. Um ein bisschen damit zu spielen. Ah ja, okay, und das hat dann jemand Schlaues mal Swolf genannt.
Das hat jemand Schlaues mal Swolf genannt, ja.
Okay, Props an den Autor an dieser Stelle. Sehr schön. Ah, okay, ja. Genau, und dann, das trifft dich eigentlich ja ganz gut, weil mein persönlicher, bin ja nun auch durchaus in der Ausbildung von Kindern im Schwimmen tätig. Also wenn man da mal schaut, wenn die nachher einigermaßen sich vielseitig, nicht einigermaßen, sondern vielseitig fortbewegen können und souverän im Bewegungsraum Wasser sind und dann irgendwie die Lust zeigen, das dann auch ein bisschen effizienter gestalten zu wollen, sprich schneller und mehr zu trainieren, schneller zu schwimmen, dann ist das ja immer so der große Auftrag, erstmal überhaupt diese ein Gefühl dafür zu schaffen, dass die Widerstände sich minimieren. Also die minimieren sich ja natürlich nicht von alleine, sondern die NachwuchssportlerInnen müssen dann erstmal so ein bisschen so ein Feeling dafür entwickeln, wie man sich eigentlich im Wasser dafür am besten widerstandsarm fortbewegt. Das fängt ja so beim Gleiten an und geht ja dann in die Schwimmtechniken. Und da könnte man ja eigentlich irgendwann auch schon relativ zügig beginnen, auch mal so ein paar Züge zählen zu lassen. Oder? Wie stehst du dazu?
Würde ich total befürworten.
Ja?
Ja, absolut.
Ja, ich stelle mir da zum Beispiel vor, wenn man beim Brustschwimmen bietet sich das ja auch so extrem an. Ne? Also die ersten ich sag mal, noch so froschähnlichen Bewegungen mal in so eine Gleitphase in die Streckung zu bringen, ja, und dann dazu zählen. Da fällt mir gerade ein, beim Brustschwimmen kann man das aber auch nutzen, oder?
Das gibt es für alle 4 Schwimmtechniken. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass es Schwimmtechniken gibt, wo das sich besser eignet?
Also die Berechnung des Stroke Index und dadurch Bewertungen über die Schwimmeffizienz geht für alle 4 Schwimmtechniken meiner Meinung nach auf gleichem Niveau. Was die Anwendung im Training anbelangt, da sehe ich Hürden bei den Gleichzugschwimmtechniken.
Erzähl.
Ja, ja. Ist einfach eine Erfahrung aus dem eigenen Training, also der Versuch über das, was ich eben beschrieben habe, ne, diesen Punkt, wo die Schwimmeffizienz offensichtlich abfällt, einzusetzen in der Geschwindigkeit und versuchen, mit höherer Effizienz zu schwimmen. Das funktioniert halt für die Wechselzugschwimmtechniken gut, weil wir mehr Züge in kurzen Zeiträumen haben.
Und auch so einen kontinuierlichen Antrieb einfach.
Genau, und nicht dieses Stop-and-Go haben.
Ja, genau.
Als der Versuch, ich meine, ich habe es mir vorher gedacht, aber als ich den Versuch in Schmetterling gestartet habe, kommt der Sportler natürlich oder die Sportlerin natürlich,
sehr gut.
natürlich recht schnell an einfach seine Belastungsgrenze, was das angeht. Ja. Den Kraulschwimmer kann ich 10-50er locker schwimmen lassen, jetzt natürlich erstmal welches Niveau auch immer, aber Schmett hat da andere Ansprüche an die Kondition, ja, absolut.
Okay, das heißt, du nutzt es eher lieber für, ja, was macht man da mit dem Schmettschwimmer? Lässt man den da das dann in Kraul machen, oder?
Züge zählen.
Mhm. Ja.
Züge zählen eher als über die Frequenz zu steuern.
Ah, okay.
Aber offensichtlich, das ist die Rückmeldung auch von den Sportlern und Sportlerinnen, dass es an dem einen Tag in der Dynamik besser so klappt und an den anderen Tagen vielleicht mal so, und vielleicht auch abhängig davon, was am Vortag oder was am Tag bereits schon passiert ist, dass sich das Wasser so anfühlt oder es effizienter so anfühlt. Und dann ist natürlich, wenn man für Kraul 40 Züge auf der Distanz hat, hat man für Brust deutlich weniger Züge, dann ist auch der Spielraum nicht so groß. Und dann ist ein Zug mal mehr, mal weniger, macht dann schon viel aus. Würde ich das als Frequenz vorgeben, kann der Sportler nicht nach Gefühl handeln.
Okay.
Das ist eine Erfahrung. Ja.
Das ist nur so Erfahrung. Ja gut, ich meine, das muss man ja auch im Training einräumen, Erfahrungen machen zu lassen, ja, auch gemeinsame Erfahrungen machen zu lassen und gemeinsam da mal durchzugehen. Eigentlich ganz schön, dass du das so deinen Sport dann entdecken konntest, um dann halt so gleichwertig auch so auf Augenhöhe so zu probieren. Ne? Ich finde das immer schwierig, den Sportlerinnen zu erklären, das ist unser gemeinsamer Weg, den wir hier gerade, oder das, ne, ich begleite dich auf deinem Weg eher.
Weil es auch so ein tolles Instrument ist, zu individualisieren. Also das sind ja Daten, die nur den einen Sportler oder die eine Sportlerin betreffen. Und von daher muss ja das Feedback vom Sportler auch im Zentrum stehen.
Ja, ja, ist gut. Das ist ja auch immer so die hohe Kunst, das sozusagen mit hinzukriegen, das Feedback individuell zu halten. Das führt mich zu der Frage, wenn man jetzt 20 Sportler und Sportlerinnen im Training hat, ist das überhaupt umsetzbar oder wie kann man das organisieren, strukturieren, damit man das hinkriegt?
Bist du jetzt bei der Ermittlung des Stroke Index oder bei der Anwendung im Training?
Ja, mach mal beide so Stück für Stück, ne? Also wie bist du da vorgegangen?
Also wenn ich den Stroke Index, also wenn ich den Stroke Efficiency Test mache, dann kann ich als Trainer eigentlich nur einen Sportler, eine Sportlerin wirklich testen.
Das heißt, das muss im Team irgendwie gewuppt werden.
Genau, ja. Man kann es entweder macht man als Trainer und lässt die Sportler durchlaufen oder das Team ist untereinander geschult, sich diesen Test gegenseitig abzunehmen.
Oder es gibt den glücklichsten Fall, ein Trainerteam, sodass man quasi die Chance hat, einzeln auch mal mit Sportlerinnen und Sportlern zu arbeiten. Okay, aber es macht nicht so Sinn, sagst du, zu sagen, okay, heute Stroke Efficiency Test, alle auf Bahn 1.
Da habe ich
5 aufstellen, bitte.
Da habe ich organisatorisch noch gar nicht drüber nachgedacht.
Wäre mal spannend, wenn jemand von euch das schon mal gemacht hat in größerer Gruppe, kann er sich ja gerne auch nochmal an uns melden. Man kann uns übrigens ja immer auch E-Mails schreiben, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Genau, okay.
Mhm. Ja.
Ja. Aber das ist ja, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern an der Stelle auch nochmal sagen, das ist das Prinzip, was wir bei Kopfsprung Köln in dem sehr jungen Verein ja immer versuchen, ist eben in Trainerteams unterwegs zu sein. Das heißt, es ist völlig, völlig klar, dass du dir diese Frage gar nicht so stellen musstest bisher. Und dann merkt man ja auch an der Stelle, dass das irgendwie auch ganz, ja, man das so auch ganz gewinnbringend nutzen kann in solchen Situationen, um das eben mal auszuprobieren. Denn es ist ja schon gerade wenn man sich als Trainer, Trainerin das erste Mal an sowas ranwagt, vielleicht nicht unbedingt cool, das direkt von der großen Gruppe und alle gucken alle an und sagen, nett, zu machen, ja. Okay, und dann?
Ja, in der Anwendung, also man braucht diesen Test gar nicht so häufig.
Mhm. Ah ja, genau, wie oft?
Ich mache den Test eigentlich nur einmal am Anfang der Saison, vielleicht noch ein zweites Mal, wenn es einen großen Technikblock oder große gezielte Veränderungen angestrebt wurden, dann um das nochmal zu überprüfen, ob das auch da angekommen ist,
wo es ankommen sollte. Das heißt, man kann, ja Logo, man kann das natürlich dann auch, was weiß ich, nur mal, sorry für den, aber wenn man zum Beispiel am Anfang der Saison feststellt, boah, also Efficiency-mäßig müssen wir nochmal ein bisschen was im Kraulschwimmen machen und macht dann beispielsweise im Trainingslager einen großen Kraulblock und nimmt sich mal so richtig Zeit mit Videoanalysen etc. pp., ist das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, mit dem Test zu überprüfen, ob sich auch wirklich was getan hat.
Exakt.
Eigentlich, ja. Und also in welchen Bereichen, welchen Schnelligkeitsbereichen. Es gibt ja häufig dann auch die Sache, dass man in den, ne, wenn man um diese High-Volume, sag ich mal, Dauerschwimmgeschwindigkeit, dass man das schon ganz gut hinkriegt. Und wenn es dann aber Richtung Wettkampf, Renntempo geht, das noch, sich noch nicht übertragen lässt.
Ja, richtig, genau.
Ja, okay.
Dass man da genau weiß, in welchen Geschwindigkeiten man sich effizient und noch nicht so effizient bewegt oder verhältnismäßig effizienter als in anderen Geschwindigkeiten.
Mhm. Okay, aber einmal, genau, wenn dann nicht sowas ansteht, einmal am Anfang der Saison und dann?
Genau, von da aus kann man eigentlich relativ gut weitergehen. Die eine Trainingsserie, die ich auch in der Arbeit beschrieben habe, sind zum Beispiel 10x50 mit einem Abgang von 1 Minute, 1,30, je nachdem, was man für einen Sportler hat und was für einen Trainingsbereich man haben will. Die Frequenz mit einem Finis-Tempo-Trainer vorzugeben. Das sind diese kleinen gelben Geräte, die einfach nur...
Die so lustig unter der Kappe kleben.
Die, genau, die lustig unter der Kappe kleben, nichts anderes sind als ein elektronisches Metronom, wo der Frequenzbereich exakt vorgegeben wird und eine Zielzeit vorgegeben wird.
Mhm.
Und wenn Frequenz und Zielzeit aufeinander passen, dann habe ich damit ja auch die Zuglänge quasi genau vorbestimmt.
Aber den Twist hast du dir überlegt, oder? Oder hast du das irgendwo gelesen?
Oh, gute Frage.
Ne? Total logisch für
also
Herrn Landfried.
Die Serie, die Folgeserie auf den Stroke Efficiency Test hat auch Swetenham beschrieben im Championship Swimming. Mit der Frequenzvorgabe durch den Tempotrainer, die Kombination habe ich dann da reingemacht. Diese Empfehlung, den Finis Tempotrainer für Frequenzvorgaben zu nutzen, die gibt es auch schon länger.
Mhm.
Das ist jetzt nicht
okay,
meine
Idee.
Das
war
jetzt
sehr naheliegend.
Genau, aber das war halt einfach so naheliegend, genau.
Ja, okay.
Jetzt ist der Tempotrainer tatsächlich nicht günstig. Mhm. Die haben wir übrigens für eine Firma Werbung gemacht. Ist nicht günstig und jetzt kann man überlegen, ob man alle Sportler 60 € oder sowas bezahlen lässt, um den Tempotrainer zu bezahlen, damit jeder die Möglichkeit hat, sich die Frequenz selber vorgeben zu lassen. Oder man lässt die Sportler Züge zählen.
Mhm.
In der Annahme, dass wenn man sie in bestimmten Frequenzbereichen schwimmen lassen will, dass dann sie im Auge haben müssen, welche Zielzeit in Kombination mit welcher Zugzahl bedeutet das.
Okay, das heißt, wir brauchen schon etwas kognitiv reifere Sportler und Sportlerinnen.
Ja, oder ein Trainer, der zu Hause an Excel versucht, diese ganzen Tabellen auszurechnen. Ja, das habe ich tatsächlich vor kurzem gemacht, Trainingsbereiche und...
Das heißt, man kann uns schreiben und der Christian mit Christian in Verhandlung treten.
Genau, in Verhandlung treten. aber du sagst es schon, der Anspruch ist tatsächlich groß und auch das am Beckenrand erstmal suchen nach seiner Zugzahl, nach seiner Zielzeit, nach seinem Frequenzbereich.
Ja, Schwimmen ist Mathematik, das hat ein französischer Trainer auch schon immer gesagt. Das ist
am Ende ist es Mathematik, ja. Man kann... Was ich mir halt erhoffe daraus, wir arbeiten uns das gerade schrittweise und kleinschrittig. Es gibt nicht jeden Tag und nicht jede Woche so eine Serie, sondern man versucht das so ein bisschen einzuschleichen. Aber was ich mir daraus erhoffe, ist halt die noch bessere Verknüpfung von technisch hochwertigem Schwimmen und der physiologischen Komponente, also dass ich das Training besser steuern kann, so auf beiden Ebenen.
Ja, weil das kennt man ja immer, ne? Dass man irgendwie große Technikblocks macht und dann mehr oder weniger, wenn es dann eher Richtung Intervalle oder in Richtung letztendlich trainieren geht, dann immer wieder, jetzt denk nochmal an deine Technik, mach dich nochmal lang und dann ist man ja wie als Trainer so eine Leier da am Beckenrand. Und das kannst du dir komplett sparen damit.
Dass man sich gute Teile davon, dass man dass gute Teile dieser Arbeit dadurch positiv unterstützt werden. Das erhoffe ich mir davon.
Oh, ja. Das hast du so schön formuliert. Nein, klar, aber es ist ja intuitiver dann dadurch. Das ist ja sozusagen naheliegender. Also klar kann ein Sportler dann oder eine Sportlerin auch nochmal hochgucken und sagen, ich habe das nicht geschafft, woran liegt's? Und dann gibt es den Hinweis, puh, du musst vorne ein bisschen länger liegen oder drück dich hinten oder whatever. Versuch den Catch früher oder was genau. Auch immer es dann ist. Aber grundsätzlich, wenn es funktioniert und wenn die Sportlerin, der Sportler eine Idee hat, wie er diesen Zug macht, dann gibt es ja die sofortige Rückmeldung, hat funktioniert. Und das Exakt. Ist natürlich eine sehr positive Verknüpfung.
Ja.
Denn das ist ja auch häufig zu beobachten, dass man seltener, also macht man sicherlich auch mal, dass man im Training sagt, Mensch, das sah super aus, aber natürlich nicht so konsequent wie so eine Rückmeldung. Ne? Und es ist... das führt ja dann wiederum dazu, ja, zu so einer Selbstwirksamkeit, ne? Dass man so ein Set geschafft hat und denkt, oh cool, ich kann das aufrechterhalten. Darum geht es doch, oder, bei diesen Sets?
Total.
Was zu versuchen, das häufig aufrechtzuerhalten,
exakt,
oder?
Ja, also das, wenn man jetzt von diesem 10x50er Set ausgehen würde, dann ist ja die, also ich gehe vom Stroke Efficiency Test aus, steuere dieses Set darüber und stelle dann nach 3-4 Trainingseinheiten fest, okay, da kriegt das Set zu Ende. Er schafft immer Zielzeit und schafft es auch immer mit der Frequenz.
Ja, okay, also so ein Abbruchset letztendlich, ne?
Dann, genau, dann muss ich das Set verändern.
Ja, klar, also dann ist es einfach.
Ich Abgänge kürzer machen, die Frequenz niedriger stellen oder halt die Zielzeiten an
in irgendeiner Schraube muss man dann drehen, genau. Ne?
Und dann ist es auch nicht nötig, immer wieder diesen Test zu wiederholen.
Ja, genau.
Weil wenn das Set immer wieder erfolgreich beendet wird, dann kann ich sicher gehen, dass in dem Geschwindigkeitsbereich auch wirklich was passiert ist.
Ja, das ist cool. Hast du mal irgendwann das mit so Laktat oder solchen Sachen mal verknüpft, verbunden?
Ich nicht, aber jemand anders hat das gemacht, da bin ich letztens auch drauf gestoßen und das hat auch diese Excel-Tabellenberechnungen dann ausgelöst. Da wird davon ausgegangen, dass der Schwimmer immer versucht, das Maximale aus jedem Zug rauszuholen, egal in welcher Schwimmgeschwindigkeit. Mhm. Also in der niedrigsten Schwimmgeschwindigkeit.
Ist halt mehr Kraft dann, ne?
Genau, also ist die Kraftentwicklung bei jedem Zug und der Abdruck und die Effektivität jedes Zuges so hoch wie möglich zu machen, egal in welcher Geschwindigkeit man schwimmt. Und dann steuert sich die Geschwindigkeit ja nur noch durch die Frequenz.
Ja.
Also wenn ich maximalen Zugweg habe, meine Frequenz ist niedrig, schwimme ich langsam.
Ja.
Habe ich maximalen Zugweg, schwimme hohe Frequenzen, schwimme ich schnell. Und anstatt Pulswerte, Laktatwerte oder sonstige Dinge als Steuerung zu nehmen, ist da die Idee, die Frequenz als steuerndes Element zu nehmen.
Okay.
Und zu sagen, Frequenzbereiche im Kraulschwimmen zwischen 20 und 26 Zyklen pro Minute ist ein Recovery-Swim.
Mhm.
Und was dann darüber geht, ist dann aerober Entwicklungsbereich und so weiter und so fort. Das ist das, was wir uns gerade versuchen zu erarbeiten, Training über Frequenzen zu steuern und nicht über andere Parameter.
Okay. Ja, es ist also Laktat ist ja natürlich auch eine super aufwendige Geschichte und vor allem kann man das ja auch nicht immer so direkt und es ist halt dauerhaft teuer, ne?
Und es ist tagesformabhängig.
Ja, und es ist sehr tagesformabhängig.
Tatsächlich, Die Trainingssteuerung über Geschwindigkeit hängt halt vom Sportler ab.
Ich kann
halt
Wobei das ist sicherlich auch tagesformabhängig, ne?
Das ist auch tagesformabhängig, aber allein schon zu sagen, ich möchte gerne, dass du 200er Wiederholungen in was auch immer schwimmst. Er kann 150 Meter ganz langsam schwimmen und schwimmt die letzten 50 Meter schnell.
Das ist korrekt.
Dann habe ich ihn nur ein Viertel der Trainingsstrecke in der wirklichen Belastungszone gehabt.
Ja.
Wenn ich Puls messe.
Ja, Laktat ist kumuliert, ja.
Ja, genau. Und auch Pulsmessung und Steuerung über Puls hat halt erstmal diese Ungenauigkeit der Messung, wenn man es selber misst. Dann ist die Pulsmessung auch erst am Ende der Belastung. Ich weiß als Sportler selber nicht, ob ich während der Belastung tatsächlich auch im Bereich bin.
Da müsste man ja auch wieder eine Uhr dann auswerten und so weiter.
Genau, und die Vorgabe über die Frequenz, ne, bringt mich in den physiologischen Trainingsbereich, in eine Belastungszone und steuert meine Technik. Und das erhoffe ich mir dadurch, aber der Anspruch an die Sportler ist sehr hoch, das stelle ich fest, ja.
Und mir ist aufgefallen, dass du seit einer ganzen Weile, muss man sagen, war ja die Corona-Pandemie dazwischen, wo es keine Wettkämpfe gab, aber du filmst in letzter Zeit häufiger die Starts deiner Sportlerinnen und Sportler. Machst du das auch, um die Stroke Rates letztendlich zu berechnen und zu schauen, wie die da unterwegs sind?
Das ist das Nächste, warum wir dann filmen. Gerade filmen wir vor allem um die Startzeiten, Blockzeiten, Startzeiten.
Ah, okay, du stoppst dann die Start, um die Zeiten raus. Aber das könnte man dann damit ja durchaus auch
machen. Absolut. Ja. Also sowieso ein Video Mit Video ist es halt einfacher, weil man es immer wieder zurückspulen kann, nochmal genau an der Stelle die Frequenz messen kann, wenn man in der Tiefe Daten von den Rennen oder vom Schwimmen haben will.
Wenn man das braucht, genau. Ist ja vielleicht auch, muss ja auch mal aufpassen, dass man sich nicht zu sehr mit Rechnerei aufhält, sondern auch ab und zu nochmal den Sportler oder die Sportlerin in den Blick nimmt. Das wollen wir jetzt zum Abschluss auch nochmal tun. Ich bin ja auch immer so ein großer Freund davon, die Vermittlung des Ganzen nochmal mit zu betrachten. Ne? Stroke Rates, jetzt hast du uns ganz umfassend und herrlich aufgeklärt, wie man da rangehen kann, welche Ideen du damit verbindest und wie man das auch erarbeiten kann. Wie ist das, wie läuft das so in der Vermittlung? Also beschreib doch mal, wie die Arbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern damit läuft. Ne, ist das, überfordert die das total oder finden die das mega spannend? Ist das sehr positiv verstärkend? Das hat man eben ja schon gesagt. So.
Das unterscheidet sich sehr.
Ah, interessant. Ja, also, gut.
Erstmal hat es auch die Erklärung dessen und die Erläuterung dessen, was die Annahme ist, was ich eben gesagt habe, maximale Zuglänge, egal in welcher Geschwindigkeit. Allein das hat schon dafür gesorgt, dass einige Sportler halt gesagt haben, och, echt? Soll ich das auch, wenn ich langsam bin, soll ich das Maximum aus meinem Zug rausholen?
Was haben wir die letzten 10 Jahre gemacht, Christian? Ja.
Und das hat mich halt erstaunt und das hat halt schon mal dafür gesorgt, dass Trainer und Sportler plötzlich anfangen, doch wieder die gleiche Sprache zu sprechen.
Ja, anders kommunizieren, ja, total. Ja.
Das war schon mal ein ganz, ganz toller Schritt und das ist ja der absolut grundlegendste Schritt gewesen. Ja. Viel weiter sind wir noch gar nicht.
Okay.
Für manche Sportler hat das halt funktioniert, das hast du eben auch dargestellt. Ja. Und für die ist, die schlagen an, gucken auf die Zeit, wissen ihre Zugzahl und sind erstmal voll zufrieden.
Ja.
Und
fanden haben direkt das Feedback.
Toll. Genau, haben dieses Feedback.
Und die fragen die dann auch häufiger, können wir wieder so ein Set schwimmen oder so? Ist das ein bisschen dadurch verstärkt? Oder?
Da steht, glaube ich, noch dieser kognitive Anspruch im Vordergrund. Das ist tatsächlich anstrengend. Das ist auch für mich anstrengend. Wenn Nachfragen kommen, und dann muss ich auch erstmal auf die Tabelle gucken, muss genau die Zahl suchen und muss nochmal nachdenken, wie hing das nochmal zusammen. Wir arbeiten uns das gerade gemeinsam. Mhm.
Okay.
Ja, aber für einige hat es tatsächlich schon was gebracht, einfach vor allem für die mittleren Strecken, für die mittleren Kraulstrecken, so ein bisschen ihre Schwimmtechnik herzustellen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Frequenzvariabilität. Mhm. Also, dass Sportler in der Lage sind, den kompletten Frequenzbereich abzudecken.
Ja.
Das ist in dem bisherigen Training bei uns nicht vorgekommen so richtig. Und jetzt stellt man fest, okay, wir wollen von 20 bis 60.
Was ist das überhaupt und wie mache ich das?
Genau, Kreuzschwimmtechnik gesprochen. Wollen wir alle Frequenzen mal schwimmen lernen?
Auf einmal ist es nicht nur eine Kreuzschwimmtechnik, sondern Christian, welche machen wir denn jetzt heute? Ja.
Und das ist auch eine Erkenntnis oder beziehungsweise ein Rückschluss, den ich mir gemacht habe in der Zeit, ist, ich habe mal eine Zeit lang Sprinttechniken vermittelt oder Sprinttechnik, ne? Straight Arm Recovery, so ein Gedöns. Und habe jetzt hinterher festgestellt, dass ich das gemacht habe oder dass Sportler ihre Technik verändern, um Frequenzen zu realisieren. So erkläre ich mir das. Das mögen andere sich gerne anders erklären, aber da habe ich jetzt in dem Verlauf habe ich festgestellt, okay, wir brauchen ja andere Techniken, andere Bewegungsqualitäten, Lösungen.
Bewegungslösungen.
Ja, genau, um Frequenzen zu erstellen. Klar. Weil am Ende 50 Kraul im Finale schwimmen alle mit um die 60er Frequenz. Genau. Ja. Und wenn ich die gar nicht in der Lage bin zu schwimmen, dann schwimme ich da, glaube ich, nicht mit.
Ja. Ja. Genau, das war vielleicht gar nicht erst dabei.
Ja.
Ja, spannend, okay. Ja, das scheint ja, klingt mir nach einem sehr spannenden Projekt. Ich finde es total beeindruckend, dass du das so Schritt für Schritt angehst, weil und auch mit den Sportlerinnen und Sportlern wächst und dir so Schritt für Schritt auch so die Ecken und Nischen dieser ganzen Nummer nochmal so erschließt. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich habe jetzt so ein paar Dinge oder an ein paar Ecken gedacht, boah, das könnte man eigentlich so toll auch mal untersuchen. Vielleicht müssen wir da mal drüber diskutieren, wo wir jetzt hier die nächste Studie da mal ansetzen.
Gerne, ja.
Das ist immer das Schöne, wenn so ein Schwimmverein so eng auch mit der Uni zusammenarbeitet, dass es immer mal wieder Möglichkeiten gibt, eben auch mal solche Versuchsreihen auch mal zu machen. Und es ist auch mal wieder schön zu sehen, wenn wir einen Trainer dabei haben, der einfach auch so ein großes Interesse auch an Forschung zeigt, sodass man so einen Quatsch dann immer machen kann.
Ja.
Naja. Mensch, Christian, sehr schön. Ich danke dir sehr für diesen Austausch hier an der Stelle. Ich habe selber noch mal ganz schön viel gelernt jetzt.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, hast du noch einen Wunsch zum Abschluss? wo das vielleicht noch hingehen könnte? Ein kleiner Ausblick zum Thema Stroke Rates?
Ja, tatsächlich ist der Austausch am Beckenrand, wenn man andere Coaches, andere Meinungen sieht, immer das, was man sich so wünscht, was viel zu häufig, viel zu kurz kommt.
Ja.
Und gerade dieser Ausblick Antriebseffizienz, wo die Sitzhöhe mit reinspielt, das habe ich mir noch nicht erschlossen. Das ist was, was ich gerne noch möchte, um auch mehr eine Meinung dazu zu haben, ob es vielleicht für uns, wo wir jetzt Stroke Index im größeren oder im älteren Bereich anwenden, vielleicht in der Entwicklung für den Nachwuchsbereich interessant sein könnte.
Ja, vor allem, weil wir wissen ja, dass Entwicklungen eben einfach nicht linear verlaufen und eigentlich gibt es da noch viel, viel, viel zu wenig auch Möglichkeiten im Training, das anzupassen und zu realisieren. Ja. Ja, schön. Gut, Mensch, da verabschieden wir uns für heute.
Ja.
Das waren Ilka Staub und
Christian Antrieb.
Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.